Was passiert mit dem gemeinsamen Haus oder der Eigentumswohnung, wenn eine Beziehung in die Brüche geht? Darüber sprechen Luca und ich in dieser Folge. Wir schauen uns genau an, welche Möglichkeiten ihr habt, welche Fallstricke es gibt und worauf ihr unbedingt achten solltet. Rechtlich, finanziell und ganz praktisch. Also, wenn ihr mitten in der Trennung steckt, gerade eine Entscheidung über eure gemeinsame Immobilie treffen müsst oder einfach nur gut vorbereitet sein wollt, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Ich bin Flo, Host dieses Podcasts, und viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Luca.
Hi Flo, grüß dich.
Ja, wir haben uns ja jetzt länger nicht mehr gesehen. Bei der letzten Episode warst du ja nicht dabei. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich war jetzt ein bisschen im Stress, wie du mitbekommen hast, aber freue mich jetzt auf die Aufnahme seit langem mal wieder. Und sonst ist der alltägliche Wahnsinn. Wie geht's dir denn, Flo?
Mir geht's super. Wir sind umgezogen. Wir wohnen jetzt tatsächlich in den eigenen vier Wänden. Und also wir sind jetzt auch so weit umgezogen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich es auch schon gesagt, dass wir umgezogen sind. Aber jetzt sind wir auch so weit umgezogen, dass man auch richtig drin wohnen kann. Also wir haben jetzt auch Türen zum Beispiel, die beim letzten Mal, als ich davon berichtet hatte, noch gefehlt haben. Aber was ich auch mitgeben kann, man kann auch ohne Türen in einem Haus wohnen. Also die Haustür war immerhin drin, muss ich sagen.
Ja, das ist vielleicht nicht ganz verkehrt, das stimmt.
Ja, ich möchte noch mal kurz auf die letzte Folge zurückblicken. Da hatten wir ja Caro und Basti da und da haben wir über das Thema, kann ich mir Haus und Kind heutzutage noch leisten, gesprochen. Da haben wir auch einige Reaktionen drauf bekommen und leider auch sehr viel, was heißt leider, aber sehr viel Zuspruch dafür, wie teuer eben vor allem ein Haus auch ist und dass das durchaus auch realistische Summen waren, die wir da genannt haben. Du hast ja wahrscheinlich auch nochmal reingehört und du wirst es auch bestätigen, oder Luca?
Ja, vor allen Dingen habe ich tatsächlich auch das Feedback bekommen, was du gerade genannt hast. Und das ist natürlich, ja, wie du halt sagst, es ist halt realistisch, ja. Also ich kann das Feedback der Leute auch verstehen. Ich meine, das ist das, was ich tagtäglich auch erleben muss oder darf. Es ist halt wirklich eine Hausnummer, das kann man einfach so sagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes eine Hausnummer, da hast du recht. Und wir haben dann gedacht, jetzt haben wir über Haus, Kinder gesprochen, dann nehmen wir uns doch mal das Thema Scheidung und Trennung vor. Yay!
Ja, ziemlich übel, kann ich dir gleich gerne was zu erzählen.
Ja, musst du auch tatsächlich, weil Titel der heutigen Folge ist Scheidung und Immobilienkredit. Was passiert mit Haus und Darlehen bei einer Trennung? Ja, das Thema ist relevant, weil wenn man sich mal anguckt, in Deutschland hält eine Ehe laut Statistischem Bundesamt, auch da habe ich wieder eine Zahl dabei, wie fast in jeder Folge mittlerweile, eine Ehe hält durchschnittlich 14,8 Jahre. Zum Vergleich eine Baufee, weißt du es, Luca, wie lange so eine Baufee im Durchschnitt dauert, wie also lange man sie abbezahlen muss?
Ich hätte jetzt mal so auf circa 30 Jahre getippt, vielleicht ein bisschen mehr, 32.
Ja, also man spricht so bis zur vollständigen Tilgung zwischen 15 und 35 Jahre. Das heißt, wenn man sieht, knapp 15 Jahre hält durchschnittlich eine Ehe, eine Baufee muss man länger abbezahlen. Ja, also kann ein Thema sein für viele Menschen und Leute. Wie ist es denn bei dir aus der Praxis mit deinen KundInnen? Wie oft kommt sowas vor?
Also ich sage mal so, dadurch, dass ich ja wirklich schon viele Kunden und Kunden begleiten durfte, habe ich es natürlich auch schon genauso eine Scheidung oder eine Trennung mitbegleiten dürfen oder müssen, ja. Müssen, weil eine Scheidung oder eine Trennung nie schön ist, sage ich jetzt einfach mal. Also kommt drauf an, habe auch schon Paare kennengelernt, die es beide toll fanden. Dann passt es ja für alle Seiten. Mhm. Aber am Ende des Tages ist das echt nicht ganz so witzig, ja. Gerade wenn Immobilie dazwischen steht, öfter mal dann auch vielleicht schon das ein oder andere Kind, ja. Und dann geht's halt um Themen wie Auszug und halt auch finanzielle Belastungen, die damit zusammenhängen. Aber es kann halt auch wirklich in Worst-Case-Situationen geraten, ja, beim Thema Immobilien und Thema Scheidung.
Aber wie ist es rein praktisch? Das Paar, sage ich jetzt mal, kommt ja dann erstmal als Paar zu dir, unterschreibt den Kredit und kommt dann irgendwann zu dir und sagt, ey, wir trennen uns, wir haben uns getrennt. Oder wie läuft es dann ganz praktisch ab?
Ja, so oder so. Also ich hatte auch schon Pärchen, die, also Pärchen, ich glaube, es waren 2 oder 3, die ich selber finanziert habe, die sich hinterher getrennt haben. Die kamen dann auch zusammen tatsächlich. Oder der eine kam halt auf mich zu. Oder also am Ende des Tages passierte erstmal gar nichts. Ja, also wenn man sich entscheidet, man trennt sich jetzt oder man geht auseinander oder man lässt sich scheiden, das hat ja erstmal mit der Baufinanzierung an sich, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber erstmal gar nichts zu tun. Ja, am Ende des Tages geht's halt dann wirklich darum, für was entscheidet man sich. Ja, wird die Immobilie behalten, wird die Immobilie verkauft oder nimmt einer der beiden Parteien quasi die Immobilie in den alleinigen Besitz und zahlt den anderen aus. Ja, das sind so die gängigsten Sachen.
Genau, bevor wir da tiefer reingehen in die Option, vielleicht nochmal zu dem rechtlichen Aspekt, den du ja gerade auch angerissen hast. Das klingt jetzt auch wieder sehr nüchtern, aber im Prinzip, wie du auch ja sagst, es gilt das, was auf dem Darlehensvertrag steht. Also die Unterschriften, die da drauf sind, die interessieren die Bank, oder? Formuliere ich das falsch?
Nein, das formulierst du richtig, genau das ist es. In der Praxis ist es meistens so, dass wenn jemand verheiratet ist und finanziert, dass dann auch wirklich beide im Darlehensvertrag stehen. Ganz, ganz viele deutsche Banken, nicht alle, aber viele bestehen auch da drauf, ja. Und dann ist es wirklich so, dass man halt gesamtschuldnerisch haftet. Ja, das heißt, selbst wenn eine Partei jetzt sagt, ich zahle nicht mehr, ich wohne nicht mehr da drinne, das ist der Bank rein rechtlich erstmal total egal. Ja, das heißt, für die volle Rate und die volle Verbindlichkeit kann jeder der Parteien oder beide Parteien vollumfänglich belangt werden.
Das heißt, die Bank müsste ja erst informiert werden über die Trennung. Ansonsten weiß sie ja nichts und ansonsten geht sie davon aus, dass die beiden, die in dem, also wenn es zwei sind, die in dem Vertrag hinterlegt sind, dass die weiterhin den Kredit tilgen.
Das ist richtig, genau. Also ich sag mal, in der Praxis ist es so, dass man sich mit dem Darlehensvertrag in den meisten Fällen auch dazu verpflichtet, dass wenn es schwerwiegende Veränderungen gibt, ja, sowas zum Beispiel, dass man das der Bank melden muss oder soll. Also gibt natürlich Kunden und Kunden, die tun das. Es gibt wahrscheinlich welche, die tun es nicht direkt. Aber am Ende des Tages, wie du gerade gesagt hast, erstmal passiert gar nichts.
Ja, der Bank ist es letztendlich egal, woher das Geld kommt, wenn man es mal ganz nüchtern formulieren darf. Du hast gerade schon Handlungsoptionen bei Scheidung, bei Trennung angesprochen. Zähl sie doch gern nochmal auf. Du hast grob jetzt, glaube ich, 3 genannt, aber es sind ja auch noch ein paar andere, die in Frage kommen.
Ja, also es sind ein paar, die es natürlich gibt. In der Praxis kann ich jetzt von meinen Erfahrungen sprechen. Sind es 2. Es ist einmal einfach der Immobilienverkauf. Ich sage jetzt mal aus Sicht der Bank oder auch für mich als Berater, ist das somit das Einfachste. Ja, das heißt, die Immobilie wird verkauft. Es wird geguckt, was ist für ein Verkaufserlös da. Damit wird der Kredit dann abgezogen, beziehungsweise getilgt. Ist natürlich, ja, vom Praktischen ist es relativ einfach, ja, und man kann getrennte Wege gehen, sage ich mal. Nachteil ist natürlich, klar, Haus ist weg, das ist das eine, oder die Immobilie ist weg, das andere ist die mögliche Vorfälligkeitsentschädigung bei der Bank, ja, wenn man innerhalb der ersten 10 Jahre quasi aus dem Kredit rausgeht. Das ist so meistens, ja, bestimmt 50-60% der Fälle. Dann ist die Möglichkeit, dass der Kredit, also sogenannter Schuldnerwechsel durchgeführt wird, ja, dass der Kredit von einem der beiden Parteien übernommen wird. Hier ist es, und das muss man wirklich sagen, da habe ich auch schon die ein oder andere, ja, schlechtere Erfahrung machen müssen. Die voraussetzt natürlich, dass die Bank zustimmt. Was heißt das? Es wird wirklich nochmal geprüft, kann denn einer der beiden Parteien, vor allen Dingen halt auch gerade der, der das Ganze übernehmen möchte, kann der das überhaupt? Ja, also die Bonitätsprüfung fällt die positiv auf, wenn nur einer der beiden Kreditnehmer wird. So, und hier ist es auch, und das muss man auch ganz klar sagen, da gehen wir auch schon vielleicht so in das Dritte rein. Ich habe auch schon miterlebt, dass es einfach nicht funktioniert hat. Ja, also dass es rein rechnerisch mit beiden Parteien funktioniert hätte, ja. Aber halt hinterher, wenn es nur einer der beiden mit seinem alleinigen Gehalt stemmen muss, dann auch vielleicht noch mit Unterhaltszahlung etc., dass es nicht funktioniert. Und dann ist es wirklich so, dass die Bank das auch wirklich ablehnt. Und dann hat man vielleicht noch die Option 3, dass man sagt, der Kredit wird dann einfach weitergeführt.
Ja, es ist, also beide.
Genau, von beiden. Ja, also kein bürokratischer Aufwand, ja, die Immobilie ist noch da. Von mir aus ist es dann auch so, dass trotzdem vielleicht einer noch drinne wohnt, der andere ihm dann monatlich dafür was zahlt etc. Ich hätte fast gesagt, ist eine saubere Lösung, aber ist natürlich nur sauber, wenn die Fronten geklärt sind, ne? Mal sagen wir es mal so, wie es ist. Man ist abhängig dann irgendwie vom Ex-Partner, von Ex-Partnerin, ist natürlich ein potenzieller Konflikt in manchen Fällen vorprogrammiert.
Was ist denn, von diesen drei Optionen, die du gerade genannt hast, was ist denn die häufigste, die vorkommt aus deiner Sicht?
Hättest du mich das vor 2-3 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, die Schuldhaftentlassung. Also das heißt, dass wirklich einer der beiden den Kredit einfach übernimmt. Mhm. Ich habe aber jetzt wirklich schon vermehrt, gerade in der aktuellen Zinssituation, ja, wenn jetzt gerade nicht so die ganz, ganz alten Verträge sind, immer öfter miterlebt, auch wenn da die Lebenshaltungspauschalen höher geworden sind bei der Bank und so, also quasi das, womit die Bank rechnet, ja, mit den Pauschalen, dass ich da schon die ein oder andere Ablehnung erlebt habe, ja. Und dass man dann halt wirklich gesagt hat, hey, das war vielleicht jetzt der Plan, aber dann muss wirklich umgedacht werden. Und das ist auch wirklich nicht, also es gibt normale Trennungen, sage ich mal, ja, wo man dann irgendwie im Guten auseinandergeht. Es gibt aber halt auch andere Fälle, die habe ich ja wie gesagt auch schon miterlebt. Da tut sowas dann nicht auch allzu gut dazu. Ja? Also das könnte man dann, oder da könnte man dann darauf verzichten, dass das auch noch zum Problem wird.
Was man ja auch oft liest, also gerade wenn man auf einschlägigen Immobilienportalen unterwegs ist, dass Immobilien auch verkauft werden und wenn man sich dann ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt, dass es genau solche Immobilien sind aus oder Scheidungsimmobilien, klingt jetzt auch ein bisschen doof, aber letztendlich ist es so.
Ja, genau. Und dann spielen halt wirklich, wenn wir es schon anreißen, dann spielen da echt ganz andere Dinge mit rein. Ja, also auch gerade, wenn man dann sagt, okay, man verkauft die Immobilie. Die eine Partei möchte vielleicht einfach nur das Ding loswerden, ja, und möchte einfach abschließen. Die andere Partei hängt vielleicht aber auch emotional noch ein bisschen mehr da drinne und versucht dann irgendwie das Ganze in die Länge zu ziehen. Also muss ich jetzt keinem erzählen, ne? Trennung ist nie schön, aber das sind halt so Sachen, die dann auch noch mit da reinspielen.
Ich habe noch ein paar andere Optionen hier recherchiert. Du kannst mich gerne berichtigen, wie realistisch die sind. Manche kann ich mir vielleicht auch direkt selbst beantworten, wenn ich sie hier vorlese. Und zwar, angenommen, man versteht sich mit seinem Ex-Partner relativ gut, dann könnte man ja die Immobilie auch vermieten und aus den Mieteinnahmen den Kredit tilgen. Wie siehst du denn diese Option?
Grundsätzlich ist es eine gute Sache. Ja. Es ist ja am Ende des Tages dann nichts anderes als eine Kapitalanlage, die man mit seinem Ex-Partner oder mit seiner Ex-Partnerin führt. Mhm. Wie du sagst, wenn man im Guten vielleicht auseinandergeht und beide Parteien sagen, es ist halt einfach nicht mehr so, aber man kommt miteinander klar, ist das wahrscheinlich auch gerade vermögenstechnisch gesehen eine sehr, sehr gute Lösung, um Gottes Willen. Ich habe es in der Praxis jetzt noch nicht ganz so oft gesehen, muss ich gestehen. Aber grundsätzlich, die Idee in der Praxis ist sie gut, ja.
Man könnte theoretisch ja auch die Wohnbereiche trennen und sagen, ey, wir wohnen trotzdem noch in einer Immobilie, machen 2 Eingänge draus und wohnen dann einfach in der Immobilie. Auch diese Option habe ich recherchiert.
Ja, ist für den einen oder anderen in der Praxis bestimmt auch ja eine Lösung. Für mich wäre es das jetzt nicht, um vielleicht da einfach auch mal mein Persönliches mit einzubringen. Also es geht alles, ne? Natürlich. Ich weiß nicht, Flo, wie du dazu stehst, ob du dir das vorstellen könntest.
Ja, schwierig.
Okay. Also,
es muss ja irgendwelche Gründe gegeben haben, genau, warum man sich trennt. Ja. Deswegen, mir fällt, also keine Ahnung, also schwierig, sich da rein zu versetzen.
Ja, sehe ich genauso.
Aber wer sich da rein versetzen möchte, darf es gerne tun und uns dann auch gerne mal Feedback
ja,
dazu geben. Also schreibt uns dann auch gerne mal eine Mail an hausplaudern@schwäbisch-hall.de. Ihr kennt ja den Kanal oder auch auf Instagram auf dem Account der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Lasst uns gerne eine Nachricht da und gebt uns euer Feedback. Aber eine Option gibt es auch noch und das ist die Teilungsversteigerung. Das ist so, die wird immer so als letzte Option genannt. Also wenn eine Immobilie wirklich versteigert werden muss.
Ja, gerade wenn du von einer Teilungsversteigerung sprichst, dann meinst du wahrscheinlich wirklich, ja, ich muss jetzt gestehen, das wird jetzt auch ein bisschen komplexer. Es ist so, dass Teilungsversteigerung, du kannst dir vorstellen, wenn 2 Parteien im Grundbuch stehen und die eine Partei sagt, ich möchte abschließen, ich möchte meinen Teil verkaufen und die andere Partei sagt aber, ich möchte aber nicht verkaufen. Ja, ich möchte weder es dir abkaufen, noch ich möchte meinen Teil verkaufen. Dann muss es ja auch rechtlich irgendwo eine Lösung geben, sage ich mal. Und das kann unter anderem dann eine Teilungsversteigerung sein. Ja, ohne da zu tief ins Detail zu gehen, aber meines Kenntnisstandes nach ist das halt relativ komplex, weil am Ende des Tages wäre es ja so, dass du, Flo, zum Beispiel jetzt sagst, hey, ich kaufe mir jetzt eine halbe Immobilie und die andere Hälfte, die im Grundbuch steht, da kenne ich die Partei gar nicht, ja. Also du kaufst dann quasi 50% einer Immobilie und wir sprechen halt nicht über ein Mehrfamilienhaus, sondern schon über eine ganz normale Immobilie. Ja, ist sehr, sehr tricky. Habe ich einmal gesehen, weil es wirklich der letzte Ausweg war, aber da ging es dann auch wirklich eher um emotionale Themen als um reinen Menschenverstand.
Ja, also die realistischsten 3 Optionen können wir ja nochmal zusammenfassen. Das ist die, es bleibt alles beim Alten und auch als getrenntes Paar führt man den Kredit weiter. Das ist die Option 1. Ja. Option 2 ist, dass einer der beiden Parteien den Kredit übernimmt. Das ist immer die Voraussetzung, dass die Bank dann auch ihr Go gibt und der Verkauf der Immobilie und quasi die vorzeitige Rückzahlung, die aber auch wieder mit einer Vorfälligkeitsentschädigung verbunden ist.
Genau so ist es, ja.
Was hast du denn für einen Tipp an unsere Community?
Ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, überlegt es euch gut und trennt euch dann hinterher nicht. Das ist ja totaler Quatsch, ja. Also ich sag mal so, dass, weil die Frage öfter auftaucht und ich finde das auch sehr vernünftig, wenn die Frage kommt, wenn gerade von unverheirateten Paaren, ja, gerade auch vielleicht meine jüngeren Kunden und Kunden, wenn sie nicht selber drauf kommen, dann spreche ich es an. Aber die meisten kommen mittlerweile drauf oder sind so realistisch auch, dass sie fragen, hey, alles gut, ne, aber was passiert denn, wenn mal der Fall kommen sollte, warum auch immer. Man hat immer die Möglichkeit, gerade bei unverheirateten Paaren, etwas beim Notar festlegen zu lassen. Ja, das kann man immer machen, das kann man machen, wenn der eine viel mehr Eigenkapital einbringt als der andere, ja, immer so mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber das kann man auf jeden Fall tun, um halt Sachen aus dem Weg zu gehen, um einfach zu klären, wer hat wie viel eingebracht, worum geht es hier und wie wollen wir uns am Ende des Tages dann auch einigen, um vielleicht im Fall der Fälle etwas saubere Lösungen zu finden oder zu haben.
Halt du meinst konkret dann einen Ehevertrag zum Beispiel? In dem dann auch festgehalten wird, wem das Haus gehört, oder?
Ja, das wäre es hinterher, Flo, genau, richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn unverheiratete Paare kaufen, dann kann ich trotzdem beim Notar schon notariell festlegen, was passiert, wenn man sich dann mal trennt, weil man ist ja einfach noch nicht verheiratet.
Mhm. Ja, genau, klar. Und dann, wenn man verheiratet ist, kann man einen Ehevertrag machen davor. Genau. Heißt dann einfach nur anders, es ist aber vertraglich einfach und notariell, was du ja gerade meintest, klar festgelegt, wem die Immobilie gehört im Fall der Fälle oder wie es einfach geregelt ist. Okay, dann spannendes Thema, wichtiges Thema. Letzte Folge haben wir eben über Haus und Kind gesprochen, heute über Trennung, aber alles gehört so zum Leben dazu und wir haben es ja am Anfang der Episode auch gehört, wie lang so die Durchschnittsehe in Deutschland hält, nämlich 14,8 Jahre. Deswegen einfach ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, über das wir reden müssen und sich gegebenenfalls auch vorbereiten kann. Ja, ich kann dann nur sagen, wie immer, das ist zwar ein bisschen abgedroschen, dieser Tipp, den wir immer geben, lasst euch beraten, sprecht über dieses Thema, informiert euch und bleibt auch uns als HörerInnen treu und lasst uns auch gerne 5 Sterne da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ist es ja fast überall möglich, uns mittlerweile Sterne zu geben oder auch zu kommentieren. Das war's für heute. Luca, ich sag vielen Dank. Ich hoffe, es war heute nicht zu negativ, dieses Thema.
Ich hoffe nicht, nein.
Genau, und dann hören wir uns im Juni wieder. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.